Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Ey, scheiße, wieder Economy fliegen.
Ja, endlich wieder Eco fliegen.
Das ist ja fast so wie im Jahr 2006.
Ja, ich bin so froh, dass ich nicht mehr Business Class fliegen
oh,
muss.
Ah, Mann.
Dass ich jetzt einfach mal wieder als Mann des Volkes mit dem Volk fliegen darf.
Aber du kannst ja, sei doch froh, weil du fliegst ja jetzt in die Stadt des Champions League-Siegers und wirst quasi bei der Meisterfeier wahrscheinlich, ist eine Riesenparade oder so. Das könnt ihr alles jetzt live miterleben.
Stimmt. Ja, vielleicht treffe ich ja Mbappe.
Ist der nicht schon irgendwo in Saudi-Arabien? Und
nee.
Achso.
Quatsch, der ist bei Real Madrid. Der ist gar nicht mehr bei Paris Saint-Germain.
Nee, genau, das wollte ich gerade sagen. Okay, das heißt aber, du hast das Spiel gestern noch nicht gesehen.
Doch, ich hab geguckt, weil ich eigentlich ein Freund der Italiener war. Aber die haben so abgekackt, die haben ja irgendwie 4-0 verloren. Die sind richtig.
Ja, 5 oder 6-0 am Ende, glaube ich sogar.
Ja, weiß ich nicht. Bei 4-0 habe ich einfach abgeschaltet.
Ja.
Und habe gesagt, okay, ich gucke wieder Game of Thrones, weil ich habe die letzten 4 Tage, weil ich ja Strohwitwer. Nee, Strohwitwer nicht. Heißt das Strohwitwer?
Nee. Ja.
Doch, sowas heißt
das. Also, es gibt ja das Wort, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber.
Ja, aber wir sagen einfach mal, das heißt Strohwitwer, wenn man alleine zu Hause ist und niemand da ist.
aber eigentlich die Frau noch nicht gestorben ist.
Genau, so ungefähr. Hab dann, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche der Serien, die ich nur alleine gucken darf, ich gucke, habe ich dann einfach, ach komm, ich gucke einfach nochmal Game of Thrones. Und dann lief jetzt die letzten 4 Tage immer Game of Thrones rauf und runter, so dass ich jetzt quasi bei Staffel 7 bin. Und ich liebe die Serie, ich finde sie immer noch sehr gut.
Ja, sie auch.
Eine der coolsten Serien.
Ja,
jetzt habe ich dann heute Morgen gepackt, meinen Schädel rasiert, mich sozusagen vorbereitet für den großen Auftritt in Paris, wo wir die Chance haben, 300.000 Euro zu gewinnen. Ja.
Ja.
Die Chance haben wir theoretisch. Und wir sind, glaube ich, im selben Hotel wie Logan Paul.
Ah ja. Das kann gut und schlecht sein, würde ich sagen.
Ja.
Weil entweder wird man auf eine geile Aftershow-Party eingeladen oder der Dude nimmt das ganze Hotel auseinander und man muss umziehen.
Ja. Ja, also ich bin gespannt. In Deutschland war es ja schon sehr lustig, die Organisation des Turniers. Ich glaube, Frankreich wird jetzt nochmal schlimmer.
Ja, lass es uns einfach dabei belassen. Man ist da sowieso nur Passagier und was passiert, passiert, würde ich sagen.
Ja.
Ja, wir spielen ja gegen ein brasilianisches Team.
Jetzt spielen wir erstes Spiel gegen ein brasilianisches Team, was schon mal ganz gut so ein Faktencheck ist, so ein Reality-Check. Also, was das Geile ist, alle unterschätzen uns, weil wir haben wieder alles wie letztes Mal gemacht. Wir haben nicht vorher trainiert. Wir kommen mit einer Mannschaft, die sich nicht so gut kennt. Die haben jetzt das erste Mal zusammen gespielt gestern, glaube ich. Aber wir haben wieder unseren Glückstorwart dabei. Das ist ganz gut. Wir haben unseren Glückstrainer dabei. Ich habe mein Glückshemd dabei. Also insofern kann nichts schief gehen eigentlich. Nur meine Glücksuhr lasse ich zu Hause.
Wir werden es auf jeden Fall live verfolgen.
Live verfolgen auf Twitch.
Apropos live verfolgen, das wäre mein einziges Thema von was ist diese Woche passiert. Ich frage mich so mittlerweile so ein bisschen, wie soll es weitergehen mit diesen ganzen IRL-Stream-Events? Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen verfolgt hast. Zabex und Schradin sind ja auf Wohnmobil-Tour.
Stimmt, habe ich gesehen.
Und es war ja schon letztes Mal, als Trimax da diese mit diesen komischen Lauffahrrädern da diese Tour gemacht hat, war es ja, also gab es ja schon echt, ich würde sagen, schon Konflikte, ne, zwischen den Streamern und den Leuten, die da so hinterhergefahren sind. Man könnte sie auch.
Mein Stream-Cyber oder was?
Genau. Und das hat jetzt nochmal irgendwie neue Ausmaße erreicht bei denen. Es gibt so eine Szene, das kann man auch, gibt's auch als TikTok-Video, wo die drei dann bei McDonald's sitzen und was essen. Und um sie rum so eine Traube von 50 Leuten, die alle ihr Handy draufhalten. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen verstörend. Ich weiß es nicht. Also irgendwie finde ich, kommt es irgendwann an den Punkt, wo du sagen musst, eigentlich kannst du sowas gar nicht mehr machen. So Livestream.
Ja, auf der anderen Seite, falls du dich erinnerst, das gab früher auch so, keine Ahnung, Fußball, Musikacts etc. wir haben genau das Gleiche gemacht. Das Problem ist, dass die wussten, dass das passieren wird und die sozusagen mit Sicherheit dagegen angegangen sind, dass das passieren kann. Also ich weiß zum Beispiel, ich wusste, dass U2, also ich war beim U2-Konzert in Berlin und ich wusste, in welchem Hotel sie sind, habe ich mir direkt im selben Hotel ein Zimmer gebucht. Und zack, als ich mich eingecheckt habe, ist direkt U2 runtergekommen, habe ich getroffen. Ich habe natürlich nichts gemacht, das war mir zu peinlich. Aber trotzdem kann ich sagen, ich habe schon im selben Hotel wie U2 gedingst. Bei Sportveranstaltungen genauso. Und die sind einfach vorbereitet. Die Streamer sind nicht vorbereitet, obwohl sie wissen, dass es passiert.
Ja, aber, also ja, man könnte jetzt sagen, ey, nimm einfach irgendwie 5 Security-Typen mit. Aber das Problem liegt ja schon ein bisschen in dem Konzept, weil wenn du halt im Wohnmobil von A nach B fährst und in jedem Moment live bist, sprich Leute ja auch wissen oder rausfinden können, wo du bist, dann kannst du ja nicht, weißt du, du kannst ja nicht, also das Hotel, in das du eincheckst, ist ja auch auf so eine Situation vorbereitet. Sprich, die sperren dann eine ganze Etage ab oder, weißt du, 5 Zimmer links, 5 Zimmer rechts von U2, werden halt keine anderen Zimmer vermietet, so weiter. Du kannst ja nicht jetzt eine halbe Stunde vorher bei Meckes anrufen in Dithmarschen und sagen, jo, wir kommen, mach mal eben die Filiale zu.
Das verstehe ich, aber ich meine, also, was ich verstehe den Punkt aus einer rationalen Sicht, dass das scheiße ist. Aber aufgrund der Erfahrung würde ich dann sagen, ja, dann kannst du es halt nicht mehr in Deutschland machen.
Ja, ja, ja.
Du musst es halt durch Russland machen, durch Polen, durch wo auch immer, wo das halt, wo die Leute halt nicht hinkommen. Aber wenn du es in Deutschland machst, also da wundert mich das nicht, egal wie dumm das ist oder so. Was halt schwierig ist, und das ist ja bei Max Tour passiert, dass die Leute mittlerweile auch komplett geisterkrank sind, wie sie das machen. Also irgendwie, dass die Mutter da mit ihrem Kind irgendwie 10-mal an denen vorbeifährt auf einer Landstraße mit Tempo 30, wo ich denke so, entschuldigen Sie bitte, das ist leider hardcore verkehrsbehindernd und ja, gefährdend vor allen Dingen. Das ist nicht klug. So, aber also das ist halt so, ja, und das Problem ist, glaube ich, das Grundproblem ist, dass diese Social-Media-Künstler nicht als das gesehen werden, was sie sind, nämlich berufstätige Künstler. Man mag von ihrer Kunst halten, was man möchte, aber also ich habe noch nie gesehen, dass jemand in München ums Stadion rumfährt, in der Hoffnung, keine Ahnung, Harry Kane im Auto zu sehen oder so und dem hinterherfahren. Also, und das ist, glaube ich, das große Problem. Das sehen wir ja auch, oder ich sehe es halt ganz massiv an den Mails, die ich so bekomme, was da für Forderungen von Eltern kommen. So, hallo, mein Sohn hat Geburtstag. Könnte XY mal bitte für 15 Minuten vorbeikommen? Ich zahle das auch. Und ich denke so, hä, was? Nein. Und dann schreibt man, und früher habe ich immer noch nett geschrieben, früher habe ich wirklich nett geschrieben, habe gesagt so, hey, danke für die Anfrage, voll nett, aber das können wir leider nicht machen, weil A, Sicherheit, B, dann, wenn wir das nur noch machen, dann machen wir keinen Content mehr und so weiter und so weiter. Und die Leute werden halt echt frech. Also die werden halt richtig frech. Ja, das soll ich mal nicht so anstellen, wenn wir seine Videos gucken und ihn reich machen, als wenn der Künstler den gehört. Wo ich denke so, hä? Warum? So, das wäre so, als wenn ich, keine Ahnung, wie der Harry Kane anrufen würde und sagen würde, ey, pass mal auf, ich habe dein Trikot gekauft und ins Stadion gehe ich auch, bring meinem Sohn jetzt mal Fußballspielen bei. Soll ja möglich sein. So, es ist halt ehrlich, ich mag das nicht. Aber ich verstehe deinen Punkt. Rational und pragmatisch betrachtet, ja, du kannst in Deutschland eigentlich nichts mehr machen in der Richtung, weil die Leute es nicht begreifen, dass sie es damit gefährden, dass sie die Situation gefährden, etc., etc., etc. Ist leider so, traurig, aber wahr.
Ja, ja, das ist eigentlich auch nur der einzige Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass ich glaube, du kannst es einfach irgendwie in Deutschland nicht mehr machen. So, das geht halt nicht.
Naja. Leider nicht.
Gut, du musst deinen Flieger gleich kriegen. Wir müssen uns noch durch welches Jahr?
2006 sind wir jetzt. Ja. 2006, das kämpfen. Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen.
Lass uns loslegen.
Ja. Ist diese Woche außer die Dingsbums irgendwas passiert? Nö, ne? Außer die Tour ist irgendwas. Ich hab was Lustiges gesehen auf, es ist ja immer ganz gut, wenn ich alleine bin, dann kann ich halt auch doomscrollen in der Badewanne, liege ich halt so 3-4 Stunden in der Badewanne. Mhm. Also ich lasse zwischendurch immer das Wasser raus, mache neues Wasser, weil man will ja nicht in seiner eigenen Suppe drin liegen. Und dann habe ich gesehen, dass Skurrus auf TikTok live gegangen ist mit Barello.
Okay.
Und
ich dachte, den gibt es gar nicht mehr.
Doch, den gibt es wieder. Der ist gerade in der Schweiz und macht coole Sachen. Nein, coole Sachen macht er nicht, aber ja. Das habe ich gesehen, das fand ich sehr spannend.
Okay. Ja, merkwürdige Kombo. Also, weiß nicht, wie die beiden zueinander gefunden haben, aber.
Ja, die haben sich beleidigt. Also, es war halt so ein typischer Skurrus-Dingsbums. Die haben sich beleidigt. Oder nein, sondern, beleidigt haben sie sich gar nicht, sondern irgendwie hat Skurrus gesagt, er will Frieden stiften zwischen Manuelsen und Asi-TV. Ich finde das alles so gut. ja. Und es
gibt,
es gibt einen riesen Beef zwischen Flair und Cerda zu Mundschuh.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Wo ich aber nicht weiß, worum es geht. Ich brauche da Input, weil das ist was ich mag, die beide eigentlich sehr konsumieren, also sehr gerne konsumieren. Aber da brauche ich Input, sonst.
Ja, ich habe den Hintergrund auch noch nicht gecheckt. Nee,
es gibt wohl, Cerda hat ja mal mit Flair diese Interviewreihe gemacht. Mhm. Und es gibt eine dritte Folge. Und die scheint aber nicht so geil gewesen zu sein für Cerda. Laut Flair hat Cerda wohl irgendwie Grenzen überschritten. Und dann gab es wohl richtig. Und deswegen wird die nicht veröffentlicht. Und irgendwie haben die Beef miteinander. Aber ich weiß nicht warum und das fuckt mich ab.
Ja, ich ganz genau den Hintergrund habe ich auch nicht gecheckt. Aber ja, es gibt.
Naja, wir werden es wissen. So, wir müssen reinstarten, weil. Oh, Alter, wir sind schon voll. Wir sind schon 12 Minuten drin.
Ja.
Oh, ich muss es schnell machen. Ich muss zum Flughafen. Während der echte Thymian zur Arzneipflanze des Jahres wird, kann sich das Wiesenschaumkraut über die Auszeichnung zur Blume des Jahres freuen. Und beim Insekt des Jahres muss man ganz genau hinschauen. Das wird nämlich der 7-Punkt-Marienkäfer. Nicht zu verwechseln mit dem 6-Punkt- oder 8-Punkt-Marienkäfer. Verwechslungsgefahr beim deutschen Sattelschwein als gefährdete Naturrasse ist hingegen nur mit einigen Personen der Öffentlichkeit zu befürchten. Aber davon abgesehen ging es 2006 auch noch mehr. Ich hasse das, dass es jedes Jahr irgendwas noch dazukommt, was des Jahres wird. So, der Furz des Jahres riecht nach Thymian. Richtig schlimm. So, ui, was ist 2006 sportlich passiert, Tim?
Ja, irgendeine Fußball-WM. Sommermärchen.
Richtig.
Der Franz Beckenbauer hat uns eingekauft.
2006 ist es soweit. In München beginnt die 18. Fußball-Weltmeisterschaft und ganz Deutschland schmeißt sich in Schwarz-Rot-Gold. Mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica, Endstand 4:2, startet nicht nur das Turnier, sondern auch gleich noch ein ganzes Sommermärchen. Denn vor dem Turnierstart war die Skepsis bei den rund 80 Millionen Nationaltrainern in Deutschland groß. Aber dann kam das Public Viewing des Dauergrillens, der Fahnenrausch an Autos und auf Wangen und ein Team, das plötzlich wieder richtig Bock macht. Gastgeber Deutschland zeigt Offensivfußball mit Jogi Löw als Co-Trainer im schicken Hemd und stets hervorragend duftend nach seinem Deo-Werbepartner, während Klinsmann als hüpfender Motivator für kurze Zeit das scheinbar Unmögliche in greifbare Nähe brachte. Am Ende reicht es dann zwar nur für Platz 3, aber Miroslav Klose wurde Torschützenkönig und die sonst so notorisch nörgelnde Deutschen waren für kurze Zeit mal wieder mit ihrer Nationalmannschaft vereint. Wie lange das halten sollte, erfahren wir dann schon recht bald. Ja, also die haben gar nicht gewonnen. Die sind Dritter geworden.
Ja, aber trotzdem war es so eine geile Stimmung und so eine, ja, ich kann mich auch nur noch so vage dran erinnern, aber es war schon geil eigentlich. Es hat auch alles zusammengepasst. Also weißt du, es war warm, das Wetter war geil. Ich habe zu der Zeit, hatten wir in der letzten Folge schon bei Scholz & Friends gearbeitet und habe West betreut. Und da war das Tabakwerbeverbot schon relativ stark ausgeprägt. Und West ist auf die wirklich absolut crazy Idee gekommen, gerade wenn man es jetzt aus heutiger Sicht nochmal sieht. Also du musst dir vorstellen, eine Zigarettenmarke versucht, die Fußball-WM in der Art zu nutzen, dass sie auf ihre Packungen Gesichter mit, also so angemalte Gesichter mit Flaggen drauf machen, um dann, Also weißt du, dieses Angemalte und so, diesen Link zum Fußball hinzubekommen, ohne dass natürlich Fußball eine Rolle spielen darf, weil geht ja nicht und so. Und da, um das Ganze drumherum, sollten wir uns dann irgendwelche PR-Strategien überlegen. Und wenn ich heute nochmal so drüber nachdenke, denke ich einfach nur, Alter, wie crazy. Also da hätte man eigentlich sagen müssen, Leute, seid ihr bescheuert oder was?
Ja. Aber früher war das ja so. Früher, vor 30 Jahren, vor 35, vor 40 Jahren wahrscheinlich, hätte Marlboro die deutsche Nationalmannschaft sponsern dürfen.
Ja, gibt es nicht sogar so ein Beispiel von so ganz früher, wo
es gab auf jeden Fall ein paar. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nur, früher wäre das möglich gewesen, heute undenkbar.
Ja, nein, gar nicht. Also, aber ich weiß nicht, ey, bei so großen Turnieren finde ich, packt einen ja schon immer so ein bisschen auch das Fieber. Ich meine, jetzt die nächste WM ist ja, glaube ich, in Kanada, USA, Mexiko.
Stimmt, nächstes Jahr.
Und das ist für uns halt super scheiße wegen der Anstoßzeiten, wegen der Zeitverschiebung und so. Ist, glaube ich, ziemlich kacke. Aber, naja. Mal sehen, was wir bis dahin noch so auf die Kette kriegen mit uns.
Ja, erstmal ist ja dieses Jahr noch Nations Cup und Club Cup, Club WM.
Ja,
aber da wird auch schon einiges abgehen und die ist auch in Amerika. Also insofern werden wir mal gucken, wie sie es hinkriegen.
Ach so, ist dann so Generalprobe praktisch.
Wahrscheinlich. Also, weil sonst
macht Wobei das eigentlich, ich meine, mittlerweile in, also zumindest USA haben die ja jetzt mittlerweile auch eine ziemlich ausgeprägte Fußball- Also so im Vergleich zu früher. Ich meine, früher war ja außer Football und Baseball gab es ja nichts.
Basketball.
Ja, okay.
Und Lacrosse.
Und Eishockey.
Und Eishockey.
Ja, aber ich meine jetzt so auf dem Feld.
Ach so.
Basketball spielt's ja in der Regel auch in der Halle.
Das stimmt. So, am 30. Juni 2006, einen Tag vor dem Start der Tour de France, platzt die Dopingbombe. Jan Ullrich, Ivan Basso und weitere Topfahrer werden kurzfristig aus dem Rennen genommen. Der für viele Deutsche schockierende Grund, weil ihr Glaube an unser Radsportgott bis ins Tiefste erschüttert wird. Die mutmaßliche Verstrickung in die spanische Dopingaffäre rund um den Arzt Eufemanio Fuentes. Später auch besser bekannt unter dem Codenamen Operación Puerto. Für Ullrich ist der Anfang vom Ende, das seinen absoluten Tiefpunkt aber erst ein paar Jahren findet und für den Radsport das nächste PR-Desaster. Stimmt, das war, aber alle hat es ja erwischt. Also unabhängig jetzt von dieser Spanien-Geschichte, Lance Armstrong hat doch auch gedopt, oder?
Ja, aber bei ihm ist es halt erst viel, viel später dann
rausgekommen.
Also der ist ja dann noch, also der hat ja danach noch, ich glaube, 3 oder 4 Mal die Tour de France gewonnen. Und dann irgendwann, als er quasi ja schon seine Karriere beendet hatte, mehr oder weniger, dann, aber es war ja bei Jan Ullrich ähnlich. Also der hat ja auch, also es gab dann diese Anschuldigung und er wurde quasi da suspendiert oder durfte nicht mehr mitfahren, aber er hat es ja nie zugegeben, erst Jahre später.
Ja, aber krass ist bestimmt, Lance Armstrong, als sie erwischt worden, so, ah, ihr miesen Schweine und so, wie kann man sowas dem Radsport antun?
Na
und
klar.
Dann so, upsi, naja, okay.
Ja, und wie gesagt, ey, meine Theorie ist ja eh, die sind alle, also jeder, der da 3 Wochen lang jeden Tag 250 Kilometer Fahrrad fährt und auch das in der Geschwindigkeit, wie die das machen, plus dann noch diese Berge hoch und runter, das machst also.
Ja, ich glaube, die sollten einfach sagen, nee, es werden alle gedopt, dann ist doch wieder fair.
Ja, ich würde auch sagen, also mach einfach free for all.
Jeder so, wie er möchte und dann let's go.
Und ich finde es auch, also keine Ahnung, ich bin eh nicht so ehrgeizig wie diese ganzen Typen da, aber ich kann mir das nicht, was die da über sich ergehen lassen auch, ne? Dann wird denen halt, werden denen so ganze Blutkonservenbeutel irgendwie, also vorher wird denen ja Blut entnommen, so, dann wird das, glaube ich, irgendwie versetzt mit diesem Zeugs, dann wird es ihnen wieder per Infusion wieder rein und so. Und
also ja, Frankenstein.
Wirklich, ich finde das so krass, was die über sich ergehen lassen, nur für diesen, was heißt nur, aber halt für diesen sportlichen Erfolg, also ich kann das gar nicht nachvollziehen.
Nee, ich würde das auch nicht machen.
Aber gut, das. Ja.
Aber es ging auch noch andere, gab noch andere Sachen 2006. Am 23. Januar macht der Winter ernst. Eine arktische Kältewelle bringt Deutschland zum Zittern mit Tiefstwerten von unter minus 34 Grad, besonders in Bayern und Sachsen, und fordert insgesamt 4 Todesopfer. Am 28. Juni 2006 zieht ein extremes Unwetter über Trossingen und Willingen-Schwenningen hinweg. Mit Hagelkörnern so groß wie Tennisbälle, bis zu 10 cm. Das Wetter dreht völlig durch und wird für diese Gegend komplett unberechenbar. Dächer werden durchlöchert, Autos zerbeult, Scheiben zerschmettert, die Bilanz ein Todesopfer und Sachschäden in dreistelliger Millionenhöhe.
Ja, würde ich sagen, in 2006 fing die Klimakatastrophe an.
Ja. Ja, oder man könnte auch sagen, nur weil es früher schon so Extreme gab, ist es kein Beweis dafür, dass es jetzt nicht schlimmer wird. Nee, also was ich meine. Also weil das ist ja so ein gern genommenes Argument, von wegen, dass dann die Leute sagen, wenn in der Bildzeitung wieder steht, dieses Jahr Rekordsommer, dann kommt irgendein 60-Jähriger und sagt, 1973 war es auch schon heiß. So, du sagst, ja klar, es gab es früher auch schon heiße Sommer, aber jetzt so langsam kommen wir halt in so eine Phase, wo jeder fucking Sommer heiß wird. So,
ja, und die Extreme halt öfter stattfinden. Ne? Ja, dieses Jahr soll ja auch richtig schlimm werden. Wir sollen richtig, richtig, richtig geilen Sommer bekommen mit 40, 45 Grad.
Geil.
Freue ich mich jetzt schon drauf. Richtig geil.
Ich finde es ja geil mittlerweile. Also früher.
Ja, aber 45 Grad ist too much. Wenn du schon schwitzt, nur weil du atmest, dann schwierig.
Und man darf wirklich nicht unterschätzen. Also ich glaube, viele realisieren nicht, wie empfindlich der menschliche Körper gerade auf Hitze reagiert. Und wir Mitteleuropäer, wir werden uns ganz schön umgucken, wenn wir regelmäßig Sommer bekommen, wo es 40, 45 Grad ist, dann werden hier reihenweise Leute umkippen.
Das Geile daran ist, es wird Palmen geben.
Ey, ich habe diese letzte Woche in so einem Werbeprospekt gesehen, bei Netto oder sowas. Gibt es jetzt schon, kannst du für deinen Garten winterfeste Palmen kaufen?
Ja, let's go.
Habe ich kurz überlegt, ob ich mir so zwei Palmen.
Mach das mal.
Bei dir würde so eine Hängematte dazu
reinpassen.
Mach ich so einen kleinen Beachclub bei mir auf.
Ja, finde ich gut. Und streust statt Rasen Sand, der muss auch
nicht. Genau, der scheiß Rasen wächst sowieso nicht, mache ich mir ja hier so einen kleinen Strand hin.
Klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Top-Idee, würde ich sogar sagen.
Muss ich nur noch einen Mini-Bagger organisieren, damit ich hier so einen kleinen Teich noch ausheben kann.
Kannst ja die Sandsäcke nehmen, die zur Flutabwehr gemacht worden sind.
Ja.
Sagst du Hamburg, schick mal, wir machen hier Sand. So, Bundestag beschließt die Mehrwertsteuererhöhung. Am 19. Mai 2006 greift der Bundestag ins Portemonnaie der Nation. Die Umsatzsteuer wird von 16 auf 19 erhöht. Merkst du selber, ne? 19. Mai, 19%. Hm. Ich will froh sein, dass sie das nicht am 30. Mai gemacht haben, sonst hätten wir jetzt 30%. Ja. Die größte Mehrwertsteueranhebung in der Geschichte der Bundesrepublik, und weil es so schön ist, wird auch gleich noch die Versicherungssteuer mit angehoben. Die Erhöhung tritt zwar erst 2007 in Kraft, aber schon 2006 kaufen alle panisch Fernseher, Sofas und Waschmaschinen nach dem Motto jetzt oder 3% später.
Gott, ey. Ich glaube, das ist auch regelmäßig so ein Fake bei Mediamarkt und Saturn.
Ja, du sparst die Mehrwertsteuer, ne?
Also du wo die dann sagen,
du hast
halt. Ja, aber irgendwie ist es, glaube ich, Verarschung, weil die heben dann vorher die Preise an und.
Ja, gut, das ist ja Standard, aber erstmal zahlst du 19% weniger.
Ja. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass das damals so ein Riesenthema für mich gewesen ist.
Nee, ich glaube, da waren wir auch in einem Alter, wo wir über Steuern nicht nachgedacht haben.
Nee, und ich habe auch, ja gut, ich meine, im Endeffekt zahlst du ja auf so gut wie alles Mehrwertsteuer, aber ich habe damals auch, also ich hatte ja keine Familie und so, ich habe halt, bin feiern gegangen, ja, wie viel Mehrwertsteuer da auf meinem Wodka Red Bull drauf war, war mir auch egal.
Ja. Am 15. Juli 2006 erlebt Berlin ein Comeback der Superlative. Die Love Parade ist zurück. Nach dreijähriger Pause rollen die Techno-Trucks wieder durch die Hauptstadt mit 1,2 Millionen Ravern am Start und demselben Motto wie immer: Friede, Freude, Eierkuchen. Ich war noch nie auf einer Love Parade.
Ich auch nicht.
Ich möchte auch nie auf der Love Parade.
Nee, ich auch nicht. Obwohl ich ja, das war schon in einer Zeit, wo ich auch viel so elektronische Musik gehört habe. Aber mich hat das damals schon gar nicht angefixt, in solchen Menschenmassen.
1 Million Leute und ich auf der Straße, das ist die Hölle.
Ja.
Ich will mir über ein Bein abhacken.
Das war ja auch immer im Sommer, es war immer ultra heiß. So, du musstest 8 Liter am Tag trinken, hattest aber auf der anderen Seite kein Klo. So muss, das ja. War ja auch dann immer ein Riesenproblem, dass die Leute da in den Tiergarten gepinkelt haben.
Ja, und also wirklich 1 Million Leute auf einen Haufen, alle nackt.
Ja.
Nee, das nee. Ist der größte Swingerclub.
Aber das war dann, das war ja noch vor dieser, irgendwann ist die ja genau, da war ja dann irgendwann auch diese Katastrophe, wo da, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute auch gestorben sind und so. Aber warum war diese Pause? Weiß man das?
Nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Vielleicht irgendwie so genehmigungsmäßig Problematik, oder? Weil ja, also die hatten das ja halt, immer als politische Demo.
Die waren halt
Demo.
Irgendwie auf Sendung und haben dann vergessen, dass sie die Love Parade ja organisieren müssen, wenn sie wollen, dass sie stattfindet.
Das weiß man ja nicht. Das glaube ich nicht. Weil ich glaube, man muss sagen, dafür, also das, es war schon immer eigentlich sehr professionell organisiert. Also sofern man so ein Event überhaupt organisieren kann, was so weit verstreut über die Stadt auch ist. Aber ich meine, mich so ganz dunkel zu erinnern, dass sie irgendwann nicht mehr durchgekommen sind mit dieser Nummer, dass sie das als politische Demo angemeldet haben.
Ja, ja, genau.
Und dann, wenn es ein kommerzielles Event ist, dann musst du halt natürlich ganz, ganz andere Auflagen erfüllen. Und das, damit hatten die, glaube ich, halt ein Problem, weil dann wird es ja auch ultra teuer.
Ja, glaube ich auch. Aber wie gesagt, ich war nie da und ich möchte auch nicht hin.
Nee, jetzt ist ja sowieso vorbei.
Gibt's sie nicht mehr? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nach dieser Katastrophe da in Duisburg, glaube ich, war das Thema dann vorbei. Also ich wüsste nicht, dass die noch irgendwo stattfindet.
Naja. Germany's Next Topmodel startet. Am 25. Januar 2006 startet auf ProSieben die erste Staffel von Germany's Next Topmodel, moderiert von Heidi Klum. Was als Model-Gast-Casting-Show beginnt, wird schnell zum popkulturellen Dauerbrenner mit Laufsteg, Drama, Heulkrämpfen, hysterischen Umstylings und ikonischen Sprüchen wie "Ich habe heute leider kein Foto für dich". Ich gebe zu, nach 25 Staffeln Germany's Next Topmodel, ich habe noch nicht eine einzige geguckt. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal eine Folge vollständig geguckt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt was dazu sagen soll oder ob ich mich da.
Du hast bestimmt 5 bis 10 Staffeln geguckt.
Nee, das nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe bestimmt mal in der ersten Staffel habe ich das bestimmt mal geguckt, weil da auch noch Models gesucht wurden und keine Charakterdarsteller, sag ich jetzt mal.
Okay. Also ich kenne von, wenn du dir anguckst, die bekanntesten, also die ich kenne, ich kenne 4 Topmodels. Ich kenne Michaela Schäfer. Ich kenne Gina Lisa.
Ja.
Ich kenne 5. Ich kenne Sarah Knappig.
Hä, die kenne ja nicht mehr ich.
Das ist diese Österreicherin, die, ich glaube, die kommt aus Österreich.
Okay.
So, Sarah Knappig, Michaela Schäfer. Dann, die jetzt TAF moderiert. Die
okay,
mit dem Tänzer zusammen ist. Wie heißt sie denn?
So eine dunkle Haarige. Weiß ich nicht, ja, egal.
Und die letzte ist die Blonde, die ich eigentlich am liebsten mag von allen.
Lena Gerke.
Ja.
Lena, genau. Also Lena Gerke ist die einzige, die ich, was heißt kenne, aber wo ich ungefähr wüsste, wenn ich die auf dem Foto sehe, okay, das müsste eigentlich Lena Gerke sein.
Die finde ich aber auch am coolsten.
Aber die hat die nicht sogar die erste Staffel gewonnen oder die zweite? Also die war hat eine der relativ ersten Staffeln, glaube ich, gewonnen.
Ja, genau. Und die ist von allen, finde ich, die am coolsten. Die mag ich auch heute noch gerne sehen. Die finde ich cool.
Ja, ich weiß nichts über die, keine Ahnung. Und für mich ist sowieso für mich jedes Topmodel, das es jemals gegeben hat, im Musikvideo von George Michael mitgespielt hier bei Dings. Und danach war die Ära der Topmodels vorbei.
Welches war dein Lieblingstopmodel?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Meine waren Linda Evangelista und Tatjana Patritz, aber Tatjana Patritz nur, bis ich sie, und ich muss leider sagen, und ich weiß, es soll man aber nicht sagen, aber da habe ich erst verstanden, was es heißt, ein Topmodel zu sein, weil ungeschminkt sah die halt komplett anders aus.
Ja.
So, und also als Topmodel fand ich sie richtig krass, das war so, fand ich richtig cool, aber Linda Evangelista war so mein Favorite.
Ja, ich muss schon sagen, also ich bei mir schon so.
Cindy Crawford natürlich. Nee,
ja, Cindy Crawford stimmt, die habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Rad. Aber Naomi Campbell schon auch. Und die, finde ich, muss man sagen, sieht bis heute wirklich sehr gut aus.
Das stimmt. Aber viele von denen sehen bis heute
ja.
sehr gut aus.
Also, ja, die haben ja auch Zeit, den ganzen Tag ins Fitnessstudio zu gehen.
Ne? Ja, und grünen Tee zu trinken. Alle irgendwelche Mittel, damit das.
Nein, ist. Die machen das alles mit Sport
da,
und
da Jackhoden.
Lymphdrainage.
Genau. Okay.
So, von Topmodels zu anderen Models. Am 24. Januar 2006 verkündete Disney einen Megadeal. Für satte 7,4 Milliarden US-Dollar will das Maushaus die Pixar-Animationsstudios übernehmen. Also die kreative Kraft hinter Animationshits wie Toy Story findet Nemo die unglaublich. Für Disney und Pixar ist der Deal in gewisser Weise auch ein Comeback, denn Pixar und Disney hatten sich zuvor verkracht. Jetzt wird es wieder kuschelig und Steve Jobs, Pixars damaliger Boss, wird dem Verkauf zum größten Einzelaktionär von Disney. Der Kauf erweist sich auch trotz der damals gigantisch hoch empfundenen Summe als goldrichtig, mit Filmen wie Ratatouille, Oben und Alles steht Kopf, katapultiert Pixar Disney wieder ganz nach oben im Animationsbereich. Denn mit den eigenen Zeichentrickfilmen schwächelte Disney zu der Zeit.
Ja, richtig smarter Move gewesen damals. Also Pixar zu kaufen, weil die waren einfach top of the pops, was diesen ganzen Animationskrempel anging. Disney hat gefühlt immer noch von Hand da diese Einzelbilder gezeichnet. Ja, absolut Sinn gemacht. Und geile Filme danach, die dabei rausgekommen sind.
Ja, Disney war aber sowieso smart, was Käufe angeht, ne?
Ja.
Die haben ja auch Star Wars gekauft.
Ja, wobei da gibt es ja auch, glaube ich, so unter den Hardcore-Fans so ein bisschen Kontroverse, ne, was sie jetzt daraus gemacht haben, diese ganzen Spin-Offs und Serien und so. Das findet, glaube ich, auch nicht jeder geil. Also ein paar sind obviously richtig geil. Andere vielleicht auch nicht so, keine Ahnung. Also außer The Mandalorian und was war denn das andere, was ich noch? Weiß ich nicht, habe ich nicht viel geguckt.
Also, was du dir auf jeden Fall angucken musst, ist Andor. Also die erste Staffel war richtig krass, die zweite Staffel ist auch gut. Asuka musst du dir unbedingt angucken. Es gibt schon einige ganz geile. Also für mich ist das natürlich mega geil, dass sie das alles rausbringen, weil ich bin ja einer derjenigen, der der Religion zwar folgt, aber der kein Fanatiker ist. Also ich finde zum Beispiel alle Star Wars Filme gut. Den einen besser, den anderen schlechter, aber sie unterhalten mich alle. Und mir ist scheißegal, ob es irgendwelche Beziehungsprobleme innerhalb der Filme oder zwischen den Filmen gibt, ist mir scheißegal. Weil die Filme haben genau eine einzige Aufgabe. Sie sollen mich unterhalten. Unterhalten sie mich? Ja. Mich hat damals selbst der Ewok-Film unterhalten. Da war ich aber auch klein. Da war ich jung. Da fand ich das niedlich. Also insofern, die sollen eigentlich Fresse halten. Du musst es nicht gucken. Niemand zwingt dich, die Serie auf Disney Plus zu gucken. Also halt doch die Fresse.
Ja.
Halt einfach die Fresse, wenn es dir nicht gefällt. Du musst es nicht gucken.
Ja.
Ich hasse das. Diese Hater, die sagen, kriege ich Aggression da.
Ja.
Da kann ich mich direkt in Rage reden.
Ja, merkt man fast gar nicht.
Nee, aber verstehst du das nicht?
Ja, nee, doch.
Ich hasse das. Ey, die können doch froh sein, dass es überhaupt neuen Stuff aus der Star Wars Welt gibt.
Ja. Ja, sollen sie doch selber eine Fanfiction-Serie drehen.
Ja, und bei Herr der Ringe ist es genau das Gleiche und bei der Hobbit. Ich finde, und das ist keine popular opinion, ich finde alle drei Filme von Herr der Ringe fantastisch. Ich finde alle drei Filme von der Hobbit fantastisch. Weil sie mich einfach unterhalten und zwar auf eine so krasse Art und Weise. Und was ich nicht gut fand, war die Serie. Also hier die Schmieden der Ringe, ja, oder wie die heißt, die Serie, fand ich nicht cool. Ich habe die erste Staffel geguckt, fand ich okay. Die zweite Staffel hat mich nicht mehr gecatcht. Ist es schlimm? Nö.
Ja, nee, bei mir ging das ja auch so. Ich habe das auch angefangen zu gucken, fand es irgendwie nicht so geil, habe ich es halt nicht geguckt. So, keine Ahnung.
Und habe keinen Brief an J.R.R. Tolkiens Erben geschrieben, was sie da für eine Scheiße freigegeben haben.
Ja.
Ja.
Harry
Potter ist es genau das Gleiche. Ich finde alle Harry Potter Filme toll. Sie unterhalten mich. Ich finde alle Filme von Fantastische Tierwesen toll. Sie unterhalten mich. Versuche ich irgendwelche Stränge zu schaffen zwischen den Filmen, um Ungereimheiten zu finden? Oder nee, das ist mir viel zu anstrengend. Fickt euch Hater, so nämlich. Also, fickt euch alle Hater, da ist dein Internet rausgegangen, hat gesagt, nee, das ist
Zensur.
Das ist zensierende Sprache. Ja. Wir brauchen mehr aus diesen ganzen Welten, weil immerhin haben die Welten es geschafft, uns für einen Augenblick aus der Realität zu entfremden.
Ja.
Als nächstes kommt Kino in 2006. Ice Age 2, jetzt haut's, war die absolute Nummer 1 der Deutschen in 2006 im Kino. Mit rund 1,5 Millionen Zuschauer weniger folgte dann Fluch der Karibik 2, während der Mega-Bestseller der Da Vinci Code Sakrileg in seiner Verfilmung immerhin auf Platz 3 landete. Der inzwischen von vielen als der beste Bond-Film bezeichnete Casino Royale landete 2006 nur auf Platz 5 der Kinocharts und konnte sich nur knapp gegen die eiligst herausgepumpte Doku Deutschland ein Sommermärchen sowie Sieben Zwerge, der Wald ist nicht genug durchsetzen. Zum Glück. Alter. Ice Age fühle ich, also den ersten Ice Age haben wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal haben wir schon mal über Ice Age gesprochen. Der erste Film, den fand ich ganz witzig und dann haben sie mich leider verloren.
Ja, ich finde ja irgendwie, was heißt alle? Ich habe, glaube ich, gar nicht alle gesehen, aber so die ersten zwei oder drei, ich weiß nicht, wie viel gibt es mittlerweile? Vier oder fünf. Also den ersten finde ich auf jeden Fall auch witzig. So, ich finde die ganz unterhaltsam, aber gut, das sind jetzt auch keine Filme.
Aber ist jetzt nichts, wo ich sage, so Leute, lass mal einen Filmabend machen, Ice Age 1 klar, bis 5. Klar, Fluch der Karibik habe ich am Anfang nicht gefühlt.
Nee, ich auch nicht.
Mittlerweile habe ich, glaube ich, ein oder zwei Filme davon schon gesehen und sind ganz unterhaltsam, aber ist nicht meins.
Nee, ich habe das auch, bin da am Anfang, habe ich es gar nicht verstanden, habe das auch später erst irgendwie, glaube ich, auf DVD geguckt oder so. Ich muss sagen, den ersten finde ich schon lustig. Irgendwann driftet das ja so ein bisschen ab in so eine, ja, Slapstick. Fast schon... Naja, und auch, nein, aber auch fast schon so Fantasy-mäßige. Also, weiß ich, kann mich an so eine
Szene. Ja, mit den Hexen ist, und so, ne?
Ja. Da bin ich dann so ein bisschen ausgestiegen. Aber, also, Johnny Depp ist halt einfach ein krass geiler Schauspieler, finde ich.
Das stimmt.
Und von daher, der holt da einiges wieder raus bei den Filmen, aber,
Was mich ein bisschen erschreckt ist, Sakrileg nur auf Platz 3. Weil ich liebe diese Serie. Also, ich liebe alle Filme von, es gibt ja vier Filme mittlerweile, drei oder vier Filme gibt es mittlerweile. Und ich finde die alle krass, weil ich aber auch die Bücher liebe.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ja normalerweise nicht so die Leseratte, aber Sakrileg ist auch eins der wenigen Bücher, die ich wirklich so verschlungen habe. Das habe ich im Urlaub irgendwie gelesen und habe, glaube ich, ich weiß nicht, innerhalb von 3 oder 4 Tagen dieses ganze Buch, was ja relativ dick ist, irgendwie durchgelesen, weil ich das so geil fand.
Ja.
Ja.
Sakrileg war auch der Grund, warum ich doch wieder zu den Illuminaten wollte.
Wieder.
Aber ich habe sie nicht gefunden.
Damals, als die mich rausgeschmissen hatten. Ne?
Ja, und Sieben Zwerge, richtig räudig. Ich hasse alles daran. Deutschland, ein Sommermärchen habe ich auch nicht geguckt. Casino Royale fand ich auch geil. Guter Bond-Film mit, wie heißt er nochmal? Das war der
erste. Ja, der Name ist uns neulich schon mal nicht eingefallen.
Also, Daniel Craig.
Daniel Craig. Craig David ist ein
Sänger. Musiker, ja, ich weiß. Daniel Craig. Für mich tatsächlich nach Sean Connery der zweitbeste Bond.
Ja, würde ich mitgehen. Obwohl ich sagen muss, ich habe die ganzen Filme mit ihm nicht gesehen, die Bond-Filme.
Ach so, die sind aber gut.
Ja, ich weiß, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie bei diesem James-Bond-Thema, du weißt halt, ja, es ist immer irgendwie ein bisschen anderes Setting.
Es ist immer dasselbe.
Er gewinnt zum Schluss. Die Logik, wie der Film funktioniert, ist ja immer dieselbe.
Immer derselbe Scheiß.
Und deswegen hat mich das irgendwann überhaupt nicht mehr interessiert. Aber ja, ich finde also Daniel Craig generell auch irgendwie cooler Schauspieler.
Ja. In 2006 gab es zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit nicht den absoluten Überhit, der sich für einen längeren Zeitraum auf Platz 1 festklammerte. Und es standen auch nur wenige All-Time-Classics. Mit Hang Up von Madonna startete 2006, so wie 2005 an der Chartspitze aufgehört hatte. Abgelöst wurde die damalige Pop-Diva dann von Mattafix mit Big City Life, gefolgt von Eros Ramazzotti und Anastasia mit I Belong to You. Mit Love Generation liefert Bob Sinclair bereits im Februar einen verfrühten Sommerhit ab, während Tokyo Hotel ganz kurz zwischendurch mit Rette mich verkünden durfte, bevor einer der kurzlebigsten Castingshow-Teilnehmer das Glück hatte, an der Hitparadenspitze leben durfte. Tobias Regner mit I Still Burn war für immerhin 4 Wochen auf Platz 1 und wurde dort von Mike Leon Grosch und Don't
Let It Get You Down verdrängt. No No Never von Texas Lightning und Hips Don't Lie von Shakira kämpften dann noch ein paar Wochen um die Pole Position und sind auch die beiden Songs aus 2006 mit dem größten Ohrwurmfaktor. Naja, und der unselige 54, 74, 90, 2006 von Sportfreunde Stiller, mit denen das Sommermärchen zelebriert werden sollte, Danke von Xavier Naidoo und Sexy Back von Justin Timberlake sowie Das Beste von Silbermond durften dann auch noch die Spitzenposition einnehmen in einem musikalisch äußerst durchwachsenen Jahr.
Boah, Alter, ist das ein schlimmes Jahr.
Ja, viele schwierige Sachen dabei, beziehungsweise viele Sachen. Also Madonna, dieses Hang Up und so, das war so eine Zeit, da war Madonna für mich schon, für, also da,
ja, da war die
auch, nicht mehr verstanden, was sie
war die, da war die durchgelutscht einfach.
Aber richtig durchgenuddelt. Mm. Ding.
Xavier Naidoo, ich meine, cool, dass er damals noch ein, ich bin ja nach wie vor der Meinung, das habe ich sogar noch als DVD hier, der hat ja auch mal ein MTV Unplugged gespielt, also die eine Hälfte er alleine und dann die andere Hälfte mit Söhne Mannheims. Also so ein krasses Konzert, also der, was der Typ für eine Stimme hat, so, das kann ich mir heute immer noch gut anhören irgendwie.
Darf
man nicht. Obwohl er ja halt völlig durchgedreht ist. Aber damals war er offensichtlich ja noch...
Der war auch richtig cool. Also ich mochte den durch und durch. Und ja...
Ja, also keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Wenn
du Deutschlands bist für den Gesangspart, dass du dahin schon mal durchdrehst, ist, glaube ich, auch normal.
Ja, aber ich weiß nicht. Aber meinst du, das hat damit was zu tun?
Ja,
ich
meine, schon. Ist ja, wenn jeder von dir was will, weil er dich für den krassesten hält und du auch diese Präsenz hattest und überall warst, der hat ja nicht einmal Rücksicht auf sich selber genommen, sondern der war ja nur im Mittelpunkt von allem. Dass du da kaputt gehst, glaube ich schon. Bob Sinclair habe ich da für mich entdeckt.
Ja.
Derzeit mit dem
Love Generation. Guter Hausproduzent.
Ja, genau. Da bin ich sozusagen mit dem, also ich war vorher eher so der Trance-Typ. Und da bin ich dann zu Hause auch mit übergegangen.
Ja, auch ein guter DJ. Also kann man sich
zur Geburtstagsfeier auch mal einladen.
Nee, ja, auflegt. Nein, aber bei YouTube oder so bei Mixcloud oder so, findet man halt auch echt gute DJ-Sets von dem.
Ja.
Ja, mal so auf sowas Bock hat, abends ein bisschen bei sich in der Wohnung, ne?
Ja,
ein bisschen Club-Feeling auch kommen zu lassen.
Ein bisschen Club haben, ja, ist geil. Und diese ganzen Casting-Idioten, ey. Ich überlege gerade, ob es irgendjemanden gibt, den ich von diesen Casting-Leuten cool fand.
Ja, wir hatten das irgendwie vor zwei oder drei Folgen schon mal. Also also ich meine, was heißt gut fand? Das war einfach gut produzierte Popmusik. Damals waren No Angels. Ich finde, die hatten schon so zwei, drei irgendwie echt ganz gute Hits. Ansonsten, nee, im Grunde genommen nicht. Also keiner, es gibt ja niemanden, also ich weiß nicht, mir würde jetzt keiner einfallen.
Martin Kesici.
Ah, ey, aber ganz ehrlich. es gibt ja auch niemanden, der dann wirklich dauerhaft, also gut, erfolgreich im Sinne von, ne, es gibt noch diese erste Generation ja auch von Broses, wo ja auch hier, na, wie heißt der durchgeknallte Blonde?
Giovanni Zarella und
ja, das Bob ist der
Ross,
andere.
Bob Ross.
Ja, genau, nee, Ross Anthony. Nee. Die beiden sind ja immer noch, ne, im Fernsehen so präsent. Also die haben dann so gesehen irgendwie ihre Karriere gemacht. Aber ja, keine Ahnung.
Schwierig alles. So, kommen wir zum Schluss des Jahres. Ende 2006 bringt Nintendo die Wii-Konsole auf den Markt und krempelt damit das Gaming-Verhalten komplett um. Statt Knöpfchen drücken und Controllern heißt es jetzt fuchteln, schwingen, bowlen, boxen. Selbst Omas spielen jetzt Tennis, zumindest wenn es nach Werbespots geht. Denn in echt hatten sie natürlich mehr Angst, dass die Wiimote in den Wohnzimmerschrank mit den kostbaren Porzellanpüppchen fliegt. Der Name Wii sorgt dabei anfangs für Spott, aber Nintendo lachte zuletzt. Die Konsole wurde zum Mega-Hit mit über 100 Millionen verkauften Einheiten weltweit. Wii Sports war dabei oft beliebter als viele richtige Spiele und weil dieses simple Sportspiel auch direkt mitgeliefert wurde, leistete Nintendo damit auch direkt die benötigte Überzeugungsarbeit, um den Spielspaß mit der Wiimote zu demonstrieren. Diese Games wurden in 2006 released. Tony Hawk's Project 8, New Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog, The Legend of Zelda, Bully, Company of Heroes, Dead Rising, Gears of War, Just Cause, Lost Planet, Okami, Prey, Resistance, Saints Row und Thrillville. Und wurde nicht auch die PS3 in 2006 veröffentlicht? Ja, aber nur in Japan und Amerika. In Europa musste man bis zum 23. März 2007 gedulden, sodass wir auch erst in der kommenden Folge zur PS3 kommen. RV fand ich irgendwie scheiße.
Ja, also ich hatte eine tatsächlich. Ich habe sie bis heute, glaube ich, noch. Ich glaube, die liegt noch irgendwo rum. Auch inklusive Reboard und allem, was man so haben konnte. Ich finde es schon lustig irgendwie, aber wie alle.
Ich fand die Controller halt scheiße. Das war halt so der Antichrist vom Controller. Und dann fand ich die Spiele auch scheiße.
Ja. Ja, es gab eigentlich keine geilen Spiele dafür, außer diese ganze Wii Sports-Kram, diese Party-Games, die es ja damals auch schon gab.
Und Xbox müsste da auch irgendwann rausgekommen sein, glaube ich. Ich habe für Microsoft gearbeitet und da waren wir sowieso voll on Xbox.
Ja.
Ich hatte eine lange Zeit keine PS3, weil ich voll on Xbox war.
Ich habe aber auch die ganzen Spiele jetzt, also bis auf Company of Heroes, das habe ich aber auch erst viel später entdeckt, dann irgendwann mal auf Steam runtergeladen. Das ist eigentlich ein geiles so Echtzeit-Strategiespiel. Die ganze Company of Heroes-Reihe dann. Aber das erste ist eigentlich so auch mit das coolste.
Ja, aber waren einige komische Sachen bei. Wobei, das stimmt gar nicht. Da sind einige richtige All-Time-Klassiker dabei. Tony Hawk's Project 8, richtig scheiße. Also richtig räudig. New Super Mario Bros., ganz cool. Sonic the Hedgehog, richtig gut. Wobei, das müsste doch auf dem Mega Drive erschienen sein schon. Sonic the Hedgehog gab es schon auf dem Mega Drive. Da muss ich nochmal an die Reaktion gehen.
Ja, dann.
Bully war so ein, weiß ich noch, das war von THQ, so ein Spiel, wo man so ein Schulrüpel spielen musste oder Kämpf gegen den kämpfen musste. Company of Heroes, Dead Rising ist doch, gab es doch jetzt auch schon wieder ein Dead Rising. Ist das nicht das mit den Zombies?
Ich weiß, ist es Dead Rising? Ja, also klingt so. Oder ist es Dead Island, was du meinst?
Nee, Dead Rising ist, glaube ich, egal. Gears of War ist eins der krassesten Spiele auf der Xbox gewesen. Das war 4 Leute Koop-Modus. Third Person. Just Cause ist mit so einem Typen auf einer Insel gewesen. Das ist eigentlich sowas wie, wo du Open World auf so einer Insel musst halt
auftreten. So ein bisschen wie Far Cry, ne?
Ja, ja, genau. So, Lost Planet, Extreme Condition, das weiß ich halt. Dach, das ist von nicht Bandai, Capcom ist das. Das ist auch irgend so ein Shooter. Okami kenne ich gar nicht. Prey ist von Bethesda gewesen. Resistance Fall of Man ist ein Shooter, glaube ich, gewesen. Saints Row ist, da gibt es jetzt auch mittlerweile den 4. Teil. Das ist eigentlich sowas wie GTA gewesen.
Mhm.
Und Thrillville, weiß ich nicht.
Das ist, ach stimmt, Saints Row, ja.
Mhm. Ja. Krass, ist das alles noch weiß, ey. Ich war echt ein Nerd.
Ja, ich ja halt gar nicht, was Spiele angeht. Also 2/3 davon habe ich noch nie gespielt. Keine Ahnung. Ich habe auch noch nie Gears of War gespielt, zum Beispiel.
Gears of War müsste dir mal gefallen, eigentlich. Das ist halt ein Ego-Shooter, Third Person.
Mhm.
Eigentlich genau das Gleiche.
Ja. Naja, ich guck mal, wenn es mal bei Steam im Sale ist oder so, dann.
Ja, wieso? Du hast auch.
Stimmt, ich habe einen Battle Pass.
Du hast einen Battle Pass. Jo. Kannst du runterladen, das Neueste.
Geil.
Das ist richtig gut.
Das mache ich.
Ja, heute verkürzte Version, leider nur nicht ganz die Stunde geknackt, aber ich muss zum Flughafen. Es tut mir leid.
Ja.
Insofern, 2007 wird wieder anders. 2007 wird wieder ganz gechillt. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
Bis dann.
Tschüss.